Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. So ist dann das schon mal mit Obergrenzen. Sie werden beschlossen, aber die Realität hält sich anschließend nicht an das, was da beschlossen wurde. 100 Milliarden, so haben wir es doch gehört, sollten nicht überschritten werden, um diese Krise zu bekämpfen. Heute Morgen, nun haben wir uns alle die Augen gerieben oder schon in der Nacht, als die Zahlen dann bekannt wurden, 130 Milliarden sind es jetzt der ganz große Wumms. Später dann vielleicht noch einmal mehr, wenn es denn nötig werden sollte. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung ausführlich darüber informieren. Dann haben wir unter anderem noch das Folgende. Auch die Europäische Zentralbank stockt ihr Notprogramm auf. Da wird nicht in Milliarden geredet, da geht es um Billionen. Dann Trauer und Proteste in den Vereinigten Staaten werden uns beschäftigen müssen. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss in Österreich, ein Lautsprecher, gibt sich wortkarg. Und am Ende das Neueste zum Fall Maddie, das, was man heute Abend weiß. Wir beginnen aber zunächst in Berlin. Das Konjunkturpaket ist beschlossen. Die Einzelheiten dazu Frank Kapellan.
Die Arbeitslosenzahlen sind bedrohlich. Trotzdem verbreitet Hubertus Heil am Mittag Optimismus. Einer 500.000 Menschen hat Corona den Arbeitsplatz gekostet. Etwa 6 Millionen sind auf Kurzarbeit. Und dass die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängert wird auf bis zu 2 Jahre, scheint ausgemacht. Aber natürlich dürfe es der Staat dabei nicht belassen. Da liegen nun viele gute Vorschläge auf dem Tisch, versichert Heil.
Deshalb ist es jetzt wichtig, dass mit dem Konjunkturpaket wir einen kräftigen Impuls setzen für wirtschaftliches Wachstum und damit für die Sicherung von Arbeitsplätzen.
Bis zu 100 Milliarden Euro soll das Konjunkturpaket umfassen. Neue Schulden des Bundes. CSU-Chef Markus Söder pocht auf diese Obergrenze. Die Bundesregierung dürfe sich nicht übernehmen. Wichtig ist dem bayerischen Ministerpräsidenten eine Kaufprämie für Autos. Und das hat er mit den Chefs der anderen Autoländer, dem Grünen Winfried Kretschmann und dem Sozialdemokraten Stefan Weil, gemeinsam. BMW, Daimler und VW sitzen der Politik im Nacken. Kevin Kühnert, stellvertretender SPD-Vorsitzender, ist mit seiner Parteispitze einig. Allenfalls für sehr emissionsarme Verbrenner würden Sie einer solchen Prämie zustimmen. Der Wandel zu umweltfreundlicher Technologie müsse kommen. Seiner Ansicht nach ist dafür auch genügend Geld vorhanden.
Das sieht man ja schon auch an den angekündigten Dividendenausschüttungen. BMW wird für dieses Jahr 1,6 Milliarden Euro ausschütten. Das signalisiert mir jetzt nicht, dass die kurz vor dem Konkurs stehen.
Uneinigkeit besteht beim Thema Prämie auch unter Christdemokraten. Carsten Linnemann vom CDU-Wirtschaftsflügel will vor allen Dingen die Zulieferbetriebe unterstützt sehen. Anders als Wirtschaftsminister Peter Altmaier lehnt Linnemann die Kaufprämie grundsätzlich ab.
Eine Kaufprämie entfacht allenfalls ein Strohfeuer, wirkt nicht nachhaltig. Wir brauchen nachhaltige Lösungen. Wir wollen nicht zurück ins Jahr 2018 oder 2019, sondern in die Zukunft.
An die Zukunft denken auch die Sozialdemokraten. SPD-Chefin Saskia Esken macht gegenüber unserem Sender keinen Hehl daraus, dass es ihr auch um Unterscheidbarkeit geht. Sprich, das Konjunkturpaket muss eine sozialdemokratische Handschrift tragen.
Während die Union in der Abwesenheit von Politik, also der Deregulierung, schon die beste Wirtschaftspolitik sieht, tendieren wir eher dazu, Erwartungen natürlich an die Unterstützung der Wirtschaft zu knüpfen, dass die Transformation auch nicht nur im ökologischen, sondern auch im digitalen Wandel vorangebracht wird und dass eben auch der sozialen Gerechtigkeit Genüge getan wird.
Und diese bringen die Sozialdemokraten über den Familienbonus ins Spiel. 300 Euro pro Kind sind den Genossen heilig. Der CDU-Ministerpräsident Armin Laschet hat sogar eine Summe von 600 Euro ins Gespräch gebracht, zum Unmut anderer Christdemokraten. Die sehen den Familienbonus als Verhandlungsmasse, denn die SPD will beim Solidaritätszuschlag auf keinen Fall mitziehen. Das Aus auch für Spitzenverdiener ist für Parteivize Kühnert ein No-Go.
Wir haben der Union jetzt mehrfach über Monate vorgeschlagen, die Abschaffung des Soli vorzuziehen auf den 1. Juli 2020. Das wollten die immer nicht. Jetzt wollen sie das plötzlich auch, kommen aber wieder mit ihrem Vorschlag um die Ecke, auch die absoluten Topverdiener zu entlasten. Das ist halt mit uns nicht zu machen, weil wir reden da über 10 Milliarden weniger Einnahmen.
Bleibt der vielleicht dickste Brocken die Altschuldenfrage. Dass Bund und Länder für die Corona-bedingten Einnahmeausfälle der Kommunen bei der Gewerbesteuer gerade stehen sollen, lässt sich wohl hinbekommen. Von bis zu 12 Milliarden Euro ist die Rede. Bei der Übernahme der Schulden von etwa 2000 besonders hoch verschuldeter Gemeinden aber blockiert die Union. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, warnt im ZDF:
Wenn uns nicht geholfen wird, gibt es Haushaltssperren, dann werden die Kommunen Investitionen aufschieben. Das kann niemand wollen.
Die Koalition hat also einiges zu klären. Es könnte spät werden.
Das war Frank Capellan, so viel dazu. Und erstaunlich ist natürlich vieles von dem, was wir da gerade gehört haben, das ist nicht vorher auf dem Tisch der öffentlichen Debatte gewesen. Die Koalitionäre haben also einigermaßen dicht gehalten. Insofern spiegeln viele Reaktionen das heute, nämlich diese Überraschung. Die Ökonomen überwiegend positiv und in der Politik, nun ja, da gab es Mühe, das ein oder andere dann doch kritisch zu finden. Aber das gehört ja zum Spiel. Panayotis Gavrilis.
Das kommt wohl auch nicht alle Tage vor. Überdurchschnittlich viel Lob aus unterschiedlichen Richtungen für die Arbeit der Bundesregierung.
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist besser als befürchtet.
Die Regierung habe, so die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock weiter, gerade noch so die Kurve gekriegt.
Die Abwrackprämie zum Glück rausgestrichen und eine starke ökologische Dimension in das Konjunkturpaket eingebaut.
Doch kein Lob ohne Kritik. Das Soziale komme viel zu kurz, meint Baerbock.
Gerade Menschen mit keinem oder sehr geringen Einkommen werden in diesem Konjunkturpaket nicht berücksichtigt. Es hätte eine Aufstockung der Hartz-IV-Regelsätze gerade auch für Kinder in diesem Bereich gebraucht. Und die Solo-Selbstständigen fallen hier vollkommen durchs Raster.
Bei der Übernahme der Altschulden von Kommunen habe er sich mehr erhofft, ergänzt Burkhard Jung im Deutschlandfunk. Dennoch zeigte sich der Präsident des Deutschen Städtetages durchaus zufrieden mit dem Ergebnis.
Nein, ich möchte mich nicht beschweren. Ich bin der Auffassung, bis auf das Thema Altschulden, ich bin wirklich sehr angetan und ich glaube, das kann zünden und kann wirken.
Das 130 Milliarden Euro teure Konjunkturpaket kann die Rezession dämpfen, meint auch IFO-Präsident Clemens Fuest. Er hält es für richtig, auf eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor zu verzichten. Auch die Mehrwertsteuer zu senken sei sinnvoll, um kurzfristig den Konsum anzukurbeln, so Fuest im Deutschlandfunk, ergänzt aber:
Das Ganze wirkt dann in dem Zeitraum danach natürlich nicht mehr. Man hat also das Problem, wenn das ausläuft, jetzt im Jahr 2021, dann besteht ein bisschen die Gefahr, dass der Konsum abbricht. Man verlässt sich also darauf, dass bis dahin die Wirtschaft soweit erholt ist.
Ja, die Maßnahmen fallen zum Teil ökologisch aus, lobt auch, zumindest verhalten, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, um im selben Atemzug zu sagen:
Es fehlt der ökologische Wumms. Es ist eher ein ökonomischer Wumms. Man hätte in der Tat die Investitionen gerade in die energetische Gebäudesanierung erhöhen müssen. Auch wäre es wünschenswert gewesen, den Ausbau der erneuerbaren Energien schneller voranzubringen.
Unambitioniert, unausgegoren und langweilig, so bewertet die AfD das Paket. Es werde wirkungslos verpuffen und hohe Schulden hinterlassen, das meint Parteivize Stefan Brandner. Aus seiner Sicht müsse die Mehrwertsteuer dauerhaft um 7% sinken. Die FDP begrüßt auf der einen Seite zwar die Mehrwertsteuersenkung, kritisiert aber auf der anderen Seite das Paket insgesamt als wildes Sammelsurium. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg fordert deshalb:
Dauerhafte Entlastung statt punktueller, befristeter Maßnahmen für mehr Zutrauen in Investitionen in die wirtschaftliche Entwicklung und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Für den linken Fraktionschef Dietmar Bartsch habe sich das Prinzip teure Gießkanne durchgesetzt, das sagte Bartsch gegenüber der dpa. 300 Euro mehr für Familien. Sozialverbände reagieren auf diese Maßnahme unterschiedlich. Die AWO hält das für eine unbürokratische Einmalzahlung. Für die Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Verena Bentele, werde dieser Bonus verbrennen wie ein Strohfeuer. Wer in der Corona-Krise seine Arbeit, sein Restaurant verloren habe, dem würden 300 Euro gar nichts helfen, so Bentele.
Das waren die ersten Reaktionen auf den Entwurf des Konjunkturpaketes. Wir wollen weiter politisch nachfragen, was können wir denn daraus lernen? Wie müssen wir das Ganze bewerten? Und das wollen wir tun mit Sven-Christian Kindler von den Grünen oder für die Grünen im Haushaltsausschuss des Bundestages. Erst einmal einen schönen guten Abend, Herr Kindler.
Schönen guten Abend.
Ihr Parteichef Robert Habeck hat gesagt, das Ganze sei besser als erwartet. Was ist denn besser als erwartet?
Nun, es war ja zu befürchten, dass die Bundesregierung den katastrophalen Fehler von 2008, 2009 wiederholt und wieder eine Abwrackprämie für fossile Verbrenner beschließen wird, die dann die Transformation der Autoindustrie weiter blockieren und auch extrem schädlich für das Klima sind. Aber der massive gesellschaftliche Druck, besonders der Druck der Klimabewegung, hat das zum Glück verhindert. Und das ist ein großer Erfolg. Aber es war natürlich auch schädlich, dass sich so viel politische Energie, so viel Zeit darauf verwendet wurde. Und was auch richtig ist, in diesem Paket sind keine Steuersenkungen für Reiche. Die Union konnte sich hier nicht durchsetzen. Auch das war zu befürchten. Von daher waren unsere Erwartungen an dieses Paket nicht besonders hoch. Und zum Glück sind die etwas übertroffen worden. Das macht es aber noch nicht zu einem richtig guten Paket.
Jetzt sagen nicht wenige, ohne dass man jetzt die Autoindustrie zu sehr verteidigt, das, was da jetzt beschlossen ist, wird massenhaft Arbeitsplätze kosten. Da ist die Rede von 100.000. Sehen Sie das auch so? Sie kommen aus Hannover, ist ganz nah bei Wolfsburg.
Genau, und Hannover hat auch einen großen Standort von Volkswagen.
Richtig.
Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Von daher ist uns sehr bewusst, welche wichtige Bedeutung die Autoindustrie für Deutschland hat. Ich als Niedersachse weiß das speziell im Besonderen. Und trotzdem muss man ja feststellen, dass die Krise der Autoindustrie nicht erst seit Corona besteht, sondern schon viel länger. Die Autoindustrie hat den ganzen Trend, den weltweiten Trend zur Elektromobilität völlig verschlafen. Da sind die USA mit Tesla und auch chinesische Unternehmen viel weiter. Niemand hat die Autoindustrie gezwungen, beim Dieselskandal massiv Verbraucherinnen und Verbraucher zu betrügen und der Umwelt zu schaden. Und das hat massive Schadensersatzzahlungen, zum Beispiel von VW in den USA zur Folge. Von daher, diese Krise ist auch hausgemacht. Und diese Krise darf eben nicht verlängert werden mit falschen Anreizen. Die Zukunft der Autoindustrie ist elektrisch und ist ökologisch, sonst hat sie keine Zukunft, auch nicht weltweit, aber auch nicht aufgrund der Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens. Wenn man jetzt die falschen Anreize setzt und wieder schmutzige fossile Diesel und Verbrenner fördern würde, dann gäbe es keine Zukunft für die Autoindustrie. Was wichtig ist, ist, dass man gezielte Transformationshilfen jetzt gibt, also gezielte Unterstützung für die Ladesäuleninfrastruktur, gezielte Unterstützung für die Batteriezellenforschung, auch gezielte Unterstützung für ein Qualifizierungskurzarbeitergeld, was wir vorschlagen. Also, dass man gezielt auch guckt, wie man Menschen in Kurzarbeit weiterbilden kann. Das sind alles sinnvolle Maßnahmen für die Autoindustrie, aber was man nicht da machen darf, ist fossile Lock-in-Effekte fördern und einen falschen Weg weiter zementieren.
Das ändert ja alles nichts, dass die Automobilindustrie Stand heute, wenn wir genau dieses Datum nehmen, am 4.6., hat sie gar nicht die Angebote. Wenn jetzt Elektroautos gekauft werden, werden das ausländische sein. Das nehmen Sie hin.
Das ist ein Problem der Autoindustrie.
Naja, es wird auch ein deutsches Problem, wenn die Arbeitslosigkeit, die Sie gerade schon angesprochen haben, oder die Notwendigkeit umzuschulen zunimmt.
Wir reden aber nicht nur über dieses Jahr, wenn wir über die Autoindustrie reden, sondern wir reden über die nächsten 10 Jahre. Und wir müssen gucken, dass die Autoindustrie sich eben dann auch sozial-ökologisch umbaut und weiter wettbewerbsfähig bleibt. Das wird sie nicht, wenn sie einen falschen Kurs weiterfährt. Und außerdem, finde ich, muss man den Blick weiten. Es gibt Unternehmen, die deutlich krasser in der Krise sind und zwar unverschuldet, im Gegensatz zur Autoindustrie, denen jetzt geholfen werden muss. Das ist die Deutsche Bahn. Das sind gerade viele öffentliche Verkehrsbetriebe, also öffentlicher Personennahverkehr, wo Leute wenig den öffentlichen Nahverkehr besitzen, wo die Infektionsgefahren natürlich auch weiterhin da sind, wo man gar nicht die Plätze vollfüllen kann. Das ist der gesamte Bereich des Einzelhandels, das ist die lokale Gastronomie, das sind die Künstlerinnen und Künstler. Diese Menschen, diese Industrien, auch diese ökonomischen Bereiche müssen jetzt unterstützt werden, die brauchen jetzt Unterstützung. Ich hätte mir gerade zum Beispiel im Paket der Bundesregierung gewünscht, dass jetzt besonders viele Solo-Selbstständige stärker unterstützt werden, dass dort eben auch Menschen unterstützt werden, dass nicht nur die Betriebskosten erstattet werden, sondern dass da auch konkret geguckt wird, dass Menschen eben ihre Lebenshaltungskosten, zum Beispiel ihre Miete zu ihrer Wohnung, also kleine Künstlerinnen und Künstler, Fotografinnen und Fotografen, die haben häufig nicht viele Betriebskosten, die haben aber Lebenshaltungskosten, dass man das anerkennt. Das finde ich eine Leerstelle im Paket der Bundesregierung. Und es gibt aus meiner Sicht auch eine soziale Schieflage, dass gerade die Ärmsten beim Paket von 130 Milliarden Euro nicht beachtet werden, dass es keine gezielte Erhöhung der ALG-II-Regelsätze gibt. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwach im Paket der Bundesregierung.
Sie haben gerade so implizit auch die Gemeinden angesprochen. Da wird sowas getan bei der Gewerbesteuer. Aber viele sagen, das ist nur das eine Problem oder die eine Seite der Medaille. Die andere sind gerade jene Kommunen, die oft unverschuldet, nicht immer, aber oft unverschuldet in hohen Problemen sind. Die Altschuldenproblematik wird nicht angepackt. Wie sehen die Grünen das?
Ja, das ist ein Problem. Wir begrüßen es, dass jetzt der Bund unserer Forderung nachkommt, dass man auch deutlich höhere Kosten der Unterkunft vom Bund übernimmt. Das haben wir lange gefordert und uns dafür eingesetzt. Das ist richtig. Und Länder und Bund sind jetzt in der Pflicht, die Investitionskraft der Kommunen weiterhin auch zu garantieren und zu sichern. 60% aller öffentlichen Investitionen werden in den Kommunen in Deutschland getätigt. Und hier habe ich große Sorgen, dass die jetzt aufgrund von Sparzwängen und von strengen Kämmerern, aufgrund sinkender Einnahmen eben die Investitionen eingestellt werden. Von daher wird das nicht das letzte Paket sein, was man für die Kommunen braucht, das Bund und Länder gemeinsam auf den Weg bringen müssen. Gerade das Problem der Altschulden bleibt weiterhin und es bleibt weiter auf der Tagesordnung, was angegangen werden muss.
Jetzt heißt es schon, die Mehrwertsteuersenkung ist zwar schön, da hatten ja viele nicht mit gerechnet. Das ist der größte Teil in diesem Paket. Sagen Sie länger als 31.12. oder wie sehen die Grünen das?
Wir hatten einen anderen Vorschlag, weil die Frage ist, ob eine Mehrwertsteuersenkung in dieser Breite wirklich wirken wird. Also werden die Steuersenkungen bei der Mehrwertsteuer weitergegeben an Verbraucherinnen und Verbraucher und das in vollem Umfang und kann das den Konsum dann anreizen? Oder wird es dazu führen, dass vor allen Dingen die Gewinnmargen in Unternehmen unterstützt werden und damit Unternehmen die Senkung einpreisen und die Preise eben nicht senken? Das ist eine offene Frage und da ist auch Skepsis angebracht, gerade wenn man 20 Milliarden Euro einsetzt. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass man gezielte Kauf-vor-Ort-Gutscheine ausgibt an die Bevölkerung, gezielt auch damit kleine und mittlere Einkommen stärkt und gezielt lokale Gastronomie, auch lokale Kultur unterstützen würde. Das war unser Vorschlag. Ich hoffe, dass trotzdem die Mehrwertsteuersenkung zum Großteil an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird. Davon muss man auch, glaube ich, Druck machen auf die Unternehmen, dass das passiert. Denn das ist nicht automatisch so und da ist weiterhin Skepsis angebracht.
Dankeschön. Das war Sven Christian Kindler von den Grünen, der Obmann für die Grünen im Haushaltsausschuss des Bundestages. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Europäische Zentralbank hat heute auch wieder einmal zusammengesessen und sie hat reagiert. Man hatte ja mit Spannung nach Frankfurt geschaut und der ein oder andere vom Süden her wird nicht nur mit Spannung, der wird möglicherweise auch mit einigem skeptischen Blick nach Frankfurt geschaut haben, denn die deutschen Verfassungsrichter hatten ja Kritik geäußert und deutlich gemacht, dass sie nicht mit allem einverstanden sind, was da im Frankfurter Turm so entschieden wird. Wie wird denn die Reaktion nun sein? Eindeutig, die Frankfurter ignorieren das und zwar ganz eindeutig und geben auch Hinweise auf das eigene Rechtsverständnis. Und das ist dann etwas anders, als die deutschen Verfassungsrichter das sehen. Mischa Erhard.
Wem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank zu Beginn ihrer Amtszeit zu zögerlich erschien, dürfte spätestens heute eines Besseren belehrt worden sein.
The Governing Council decided to increase the envelope for the Pandemic Emergency Purchase Program by 600 billion euros. To a total of 1.350 Billion Euros.
Der Rat der Zentralbank habe beschlossen, das Anleihekaufprogramm in der Krise um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro zu erhöhen, erklärte EZB-Chefin Christine Lagarde. Das Corona-Hilfsprogramm hatte die Notenbank am 18. März auf den Weg gebracht. Bislang lag der Umfang bei bis zu 750 Milliarden Euro. Das Programm sollte mindestens bis Jahresende laufen. Nun steigt dessen Umfang also noch einmal beträchtlich und die Laufzeit verlängert sich ebenfalls bis mindestens Mitte des nächsten Jahres, wenn nötig auch darüber hinaus.
Together with the substantial monetary policy stimulus already in place.
Zusammen mit den bereits bestehenden geldpolitischen Stimulationsmaßnahmen werden die heutigen Beschlüsse Liquidität und Finanzierungsbedingungen in der Wirtschaft unterstützen, den Kreditfluss zu Haushalten und Firmen aufrechterhalten und dazu beitragen, in allen Wirtschaftsbereichen und Ländern für gute Finanzierungsbedingungen zu sorgen, um die Erholung der Wirtschaft nach den Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen.
In order to underpin the recovery of the economy from the coronavirus fallout.
Denn der Ausblick ist düster. Um fast 9%, so schätzen die Währungshüter, wird die Wirtschaft im Euroraum in diesem Jahr schrumpfen. Der Konjunktureinbruch hat bereits dazu geführt, dass die Inflation deutlich gefallen ist. Die Preissteigerung im Euroraum stagnierte im Mai quasi, lag nur noch bei 0,1%. Ziel der EZB ist Preisstabilität und die sieht sie bei knapp 2% gegeben. Aus diesem Grund flutet die EZB mit Nullzinsen, Anleihekäufen und anderen Instrumenten die Märkte wie nie zuvor. Durch die Anleihekäufe senkt sie auch das allgemeine Zinsniveau, sodass die Schuldenaufnahme für Haushalte, Unternehmen und Staaten günstig bleibt. Dabei hat sie offenbar auch das Problem der hohen Staatsverschuldung in Ländern wie Italien im Blick. Allerdings, und das ist die Kehrseite der Krisenpolitik der Währungshüter, kommt die Europäische Zentralbank damit in den Verdacht, gezielt Staatsfinanzierung zu betreiben. Und das ist ihr eigentlich verboten, eine Zwickmühle.
Das wird aus meiner Sicht Staatsfinanzierung sein. Und von daher darf die EZB das nicht. Andererseits muss die EZB das machen, um in dieser außergewöhnlichen Krise tatsächlich Länder wie Italien auch helfen zu können.
Sagt der Chefvolkswirt der DZ-Bank Stefan Bielmeier. Das Bundesverfassungsgericht hatte Anfang Mai das ab 2015 laufende und ebenfalls milliardenschwere Anleihekaufprogramm als mindestens begründungsbedürftig eingestuft, was die Verhältnismäßigkeit angeht. In dieser Frage hofft Christine Lagarde auf eine gute Lösung.
We are confident that a good solution will be found.
Christine Lagarde sei also zuversichtlich, dass eine gute Lösung gefunden werde. Eine Lösung, die die Unabhängigkeit der EZB nicht kompromittiere und ebenso wenig das europäische Recht und die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes.
Or the ruling of the European Court of Justice.
Soweit die Präsidentin der Europäischen Zentralbank in einem Beitrag von Mischa Erhardt. Wie wichtig Impfungen sind, muss man nicht nur in diesen Zeiten betonen. Und da geht es bei Impfungen um wesentlich mehr als das Stichwort Corona. Vor allem ärmere Länder brauchen Hilfen dabei, wenn denn die Gesundheit der Bevölkerung gestärkt werden will. Aber genau da liegt das Problem. Immerhin, heute hat es eine Geberkonferenz in London gegeben. Natürlich eine virtuelle Geberkonferenz, wie das in diesen Tagen notwendig und nur möglich ist. Und diese Geberkonferenz hat dann ihr eigenes Spendenziel deutlich übertroffen. Viele Länder haben gegeben und die Ergebnisse sind einigermaßen hoffnungsfroh. Friedbert Meurer.
Für UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hätte der Zeitpunkt für den Gipfel nicht günstiger sein können. Denn es geht nicht nur um Impfungen gegen Covid, die die Menschheit jetzt dringend benötigt. Jährlich sterben immer noch Millionen Kinder an Masern und anderen Kinderkrankheiten. Das Coronavirus verhilft jetzt zur nötigen Aufmerksamkeit. Für die Corona-Impfung forderte Guterres, dass alle Menschen weltweit gleichen Zugang erhalten, auch in den Entwicklungsländern.
A vaccine by itself is not enough. We need global solidarity.
Ein Impfstoff alleine genügt nicht. Wir müssen global solidarisch sein und jeder Mensch muss den gleichen Zugang zu diesem Impfstoff erhalten. Er wird ein globales öffentliches Gut sein.
A COVID-19 vaccine must be seen as a global public good, a people's vaccine.
Zwei Varianten stehen zur Diskussion. Entweder die Pharmakonzerne verzichten auf das geistige Eigentum an ihrem Impfstoff. Oder die Hersteller vergeben großzügig Lizenzen, mit deren Hilfe andere Firmen den Impfstoff produzieren können. Die Meinung auf dem Impfgipfel in London war ziemlich einhellig. Der Impfstoff gegen Covid-19 soll allen gehören. Die Pharmahersteller würden sich dem auch beugen, glaubt Microsoft-Gründer und Mäzen Bill Gates, der die Impfallianz Gavi maßgeblich unterstützt.
Well, the intellectual property is useless. That's just.
Das zum geistigen Eigentum zu erklären, ist nutzlos. Die Pharmakonzerne wollen hier der Welt helfen. Sie glauben nicht, dass sie mit diesem Impfstoff Profit machen können. Sie wissen, dass es sich um ein öffentliches Gut handelt. Eine weitere Frage lautet, wie kann man den Impfstoff schnell genug in allen Winkeln der Welt verteilen? Er soll in vielen Labors und Fabriken hergestellt werden, sodass die Wege kurz sind. Die nötige Infrastruktur gäbe es bereits. Gavi fährt seit 20 Jahren riesige Impfprogramme gegen Masern oder Windpocken. Kein Land oder Staat soll als erster den Impfstoff gegen Corona erhalten. Die Priorität sieht für Bill Gates anders aus.
Pretty clearly the health workers.
Natürlich müssten die Beschäftigten im Gesundheitssektor zuerst geimpft werden. Damit erlauben wir ihnen, Menschenleben zu retten, ohne unglaublichen Risiken wie zurzeit ausgesetzt zu sein. Dann kommen Polizisten und andere an der Front an die Reihe. Und danach bieten wir die Impfung älteren Menschen an, weil sie am meisten gefährdet sind. Eines der Länder mit der höchsten Sterberate ist Großbritannien, der Gastgeber der heutigen Impfkonferenz, die virtuell stattfand. Das Land sieht sich finanziell als Vorreiter und will die Impfallianz mit 1,8 Milliarden Euro verteilt auf die nächsten 5 Jahre unterstützen. Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach ein Drittel dieser Summe für den gleichen Zeitraum. Premierminister Boris Johnson.
I urge you to join us to fortify this life-saving.
Ich rufe Sie dringend alle auf, diese lebensrettende Aktion zu unterstützen. Das ist die wichtigste gemeinsame Unternehmung in unserem ganzen Leben.
Das war der britische Premier im Beitrag von Friedbert Meurer. Und nachzutragen wäre noch, dass in der Tat 8,8 Milliarden US-Dollar zusammengekommen sind. Deutlich mehr, als man gehofft hatte, zusammenzubekommen. Unsere Kurzberichte müssen sich wieder einmal mit dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beschäftigen. Heute haben die Generalstaatsanwaltschaften unterschiedlicher Bundesländer zusammengearbeitet. Es geht um Hasskommentare. Einzelheiten dazu von Frank Angermund.
Laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gibt es 40 Beschuldigte, 6 davon aus Hessen. Diese sollen, laut einer Sprecherin der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke derart kommentiert haben, dass es strafrechtlich relevant ist. Andere hätten nach einer Veranstaltung 2015 in Kassel zum Mord an Lübcke aufgerufen. Die Ermittlungen zu den Hasskommentaren laufen seit September letzten Jahres. Die Beschuldigten aus Hessen sind zwischen 25 und 62 Jahre alt und stammen aus den Landkreisen Werra-Meißner, Darmstadt-Dieburg und Gießen sowie aus den Städten Kassel, Marburg und Darmstadt. Ihnen drohen bis zu 5 Jahre Haft.
Es gibt einen neuen ARD-Deutschland-Trend. Da geht es um die Regierungspolitik und natürlich die Sonntagsfrage. Einzelheiten dazu von Markus Sambale.
Mit dem angekündigten Familienbonus hat die Bundesregierung offensichtlich einen Nerv getroffen. 59% der Deutschen finden, dass eine solche einmalige Zahlung an Familien in die richtige Richtung geht. Auch die Skepsis der Regierung gegenüber einer Autokaufprämie spiegelt die Meinung vieler Menschen wider. 55% der Befragten sind komplett gegen staatliche Anreize beim Autokauf. Die jetzt verabredete Kaufförderung nur für Elektroautos wird von 18% unterstützt. Die Umfrage für den ARD-Deutschland-Trend fand statt, schon bevor die Koalition ihr Konjunkturprogramm vorgestellt hat. Die Politik der Bundesregierung trifft derzeit auf viel Wohlwollen. Mehr als 60% äußern sich zufrieden oder sehr zufrieden. Massive Kritik kommt nur von AfD-Anhängern. Unter den Regierungsparteien profitiert weiter nur die Union von der positiven Stimmung. CDU und CSU liegen mit 38% in der Sonntagsfrage von Infratest DIMAP vorn. Die SPD kommt nur auf 15%. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, bekämen die Grünen 19%, die AfD 9%, die Linke 8% und die FDP 6%.
Die militärische Lage in Libyen ist nach wie vor alles andere als befriedet. Es wird heftig gekämpft mit interessanten Veränderungen. Allerdings seit 3 Monaten gibt es auch keinen UN-Sondergesandten mehr. Deutschland und Frankreich machen jetzt Druck. Antje Passenheim.
Die Verzögerung gefährde die Dynamik, um den Konflikt in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland zu beenden, warnen die Europäer. Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen sagte, es sei schade, dass die Nominierung eines neuen Gesandten derzeit blockiert werde. Wer das tue, trage eine sehr große Verantwortung. Der bisherige UN-Gesandte für Libyen, der Libanese Ghassan Salameh, war Anfang März aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. UN-Generalsekretär Guterres nominierte eine Nachfolgerin. Sie wurde aber bislang wegen der Ablehnung der USA nicht bestätigt. Washington will offenbar, dass der Posten aufgespalten wird. In Libyen war nach dem Sturz von Machthaber Gaddafi vor 9 Jahren ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Milizen kämpfen dort gegen die international anerkannte Regierung. Mehrere Länder unterstützen die Konfliktparteien. Bei einer internationalen Konferenz im Januar in Berlin waren zwar Schritte zur Befriedung in Libyen vereinbart worden, es gelangen aber weiterhin Waffen ins Land und die Kämpfe gehen weiter.
Wir kommen jetzt um 23.38 Uhr zum Blick auf das Börsengeschehen. Und das Börsengeschehen stand heute natürlich ganz im Zeichen der aktuellen Krisenprogramme. Welche Auswirkungen das hat, Sebastian Schreiber kennt sie.
Im deutschen Aktienindex stachen heute erneut die Autowerte hervor. Manchen in der Branche hat das Konjunkturpaket der Bundesregierung enttäuscht. Da gibt es Kritik, dass der Bund sich gegen allgemeine Kaufprämien für Neuwagen entschieden hat. Der Zulieferer Continental war heute im DAX das Schlusslicht mit einem Verlust von 4%. Daimler verlor 2,5% und für Volkswagen ging es 1% bergab. Die Immobilienkonzerne dagegen trumpften auf. Vonovia war der Tagessieger im DAX. Papiere des Konzerns aus Bochum gewannen fast 4% an Wert. Und so stiegen sie auf ein neues Rekordhoch. Das Geschäft mit Immobilien scheint für die Anleger weiter attraktiv, auch in der Krise.
Unter dem Strich konnte der DAX seinen jüngsten Aufwärtstrend heute nicht fortsetzen. Da half es auch wenig, dass die Europäische Zentralbank am Mittag entschieden hat, ihr Notanleihekaufprogramm nochmal auszuweiten um 600 Milliarden Euro. Einen solchen Schritt hatten viele Börsianer erwartet und so gehen die Analysten davon aus, dass die Anleger diese Geldspritze schon eingepreist hatten. Kurzzeitig konnte der DAX heute zwar auf den höchsten Stand seit Ende Februar steigen, doch gab die deutsche Leitbörse diese Gewinne schnell wieder ab. Der DAX schloss bei einem Stand von 12.430 Punkten und damit fast ein halbes Prozent schwächer als gestern. Der MDAX der mittelgroßen Konzerne konnte dagegen leicht zulegen mit einem Plus von 0,3%.
Das war der Börsenbericht von Sebastian Schreiber und hinzuzufügen ist noch, dass heute Abend dann bekannt wurde, was schon den ganzen Tag über gemunkelt wurde. Die Lufthansa fällt aus dem DAX, genau genommen sie ist rausgefallen. Die Deutsche Wohnen ist damit der zweite Börsenkonzern, der Immobilienkonzern, der aufgestiegen ist in den DAX. Wir schauen in die USA. Der Tag heute stand und steht ganz unter dem Eindruck der Trauerfeier. Trauerfeiern, muss man sagen, für George Floyd. Auf der einen Seite wird getrauert und auf der anderen Seite wird protestiert. Und dann wird natürlich noch politisch debattiert. Das alles zusammen hat Julia Kastein für uns.
Schon lange vor Beginn der Trauerfeier und begleitet vom getragenen Gesang eines Gospelchors nahmen Familie, Freunde, Bürgerrechtler und Politiker am aufgebahrten Sarg von George Floyd Abschied. Viele weinten. Ein riesiges, farbiges Porträt des Afroamerikaners schmückte die Kirche auf dem Campus der North Central University. Darunter der Satz, jetzt kann ich atmen, in Anspielung auf Floyds letzte Worte, I can't breathe. Zu den Trauergästen, die meisten mit Gesichtsmaske, gehörte die Mutter von Floyds 6-jähriger Tochter, seine Brüder und Cousinen. Auch der Gouverneur von Minnesota Walls, der Bürgerrechtler Jesse Jackson und der Sohn von Martin Luther King waren gekommen. Genau wie die Mutter von Eric Garner, der 2014 von Polizisten in New York getötet worden war. Auch sein Tod hatte zu Protesten geführt. Für die Trauerrede hatte die Familie den Pfarrer und Bürgerrechtler Al Sharpton gewonnen. Tausende Menschen verfolgten das Geschehen auf dem Freigelände vor der Kirche auf Großbildschirmen. Auch an der Straße, an der George Floyd am Montag vor 10 Tagen gestorben war, versammelten sich viele Menschen, legten Blumen und Karten nieder. Für den Samstag ist eine weitere Trauerfeier in North Carolina geplant, wo ein Teil der Familie lebt. Am Dienstag soll George Floyd in seiner Heimatstadt Houston beigesetzt werden. Zur Beerdigung will auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden kommen. Floyd war gestorben, nachdem ein weißer Polizist sich minutenlang auf seinen Nacken gekniet hatte. Der Beamte und 3 weitere Polizisten wurden inzwischen festgenommen und wegen Mordes bzw. Mittäterschaft angeklagt.
Das war Julia Kastein mit den Berichten über die Trauerfeiern und die politischen Debatten, hat nun Jan Bösche für uns.
Die Proteste in Städten überall in den USA und besonders direkt vor dem Weißen Haus. Präsident Trump sah sie als Chance, sich als Präsident für Recht und Ordnung zu inszenieren. Dazu gehörte der Einsatz von Soldaten, vor allem hier in Washington. Bei vielen Militärs kommt das nicht gut an. Selbst Verteidigungsminister Mark Esper sah sich genötigt, den Einsatz von Soldaten in Polizeidiensten zu kritisieren.
The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now.
Sie sollten nur im äußersten Notfall eingesetzt werden, in den dringendsten und furchtbarsten Situationen. Sie befänden sich nicht in so einer Situation. Besonders frühere, hochrangige Militärs äußerten sich noch kritischer. Allen voran Jim Mattis, Trumps erster Verteidigungsminister. Er hatte sich seit seinem Rücktritt öffentlich zurückgehalten. Jetzt schrieb er im Atlantic, er sei wütend und entsetzt. Er beklagte einen falschen Konflikt zwischen Militärs und Zivilgesellschaft. Er habe sich nicht vorstellen können, dass einmal Truppen eingesetzt werden, um die verfassungsgemäßen Rechte ihrer Mitbürger einzuschränken. Damit spielte er auf den Einsatz vor dem Weißen Haus am Montag an, als der Platz gewaltsam geräumt wurde, damit Trump sich vor einer Kirche fotografieren lassen kann. Der Atlantic-Chefredakteur Jeffrey Goldberg erklärte bei MSNBC, warum sich Mattis jetzt zu Wort meldete.
Good civil-military relations are incredibly important to him. Another piece of this is that anything that embarrasses the United States in front of our allies and adversaries really gets under his skin.
Gute Beziehungen zwischen Zivilisten und Militär seien unglaublich wichtig für ihn. Außerdem ärgere ihn alles, was die USA vor Verbündeten und Gegnern blamiert. Inzwischen haben sich auch alle vier noch lebenden Ex-Präsidenten zu Wort gemeldet. Sie beklagten die anhaltende Ungleichheit und die Benachteiligung Schwarzer in den USA. Jimmy Carter, 95 Jahre alt, sagte, alle müssten die Unmoral rassistischer Diskriminierung hervorheben. Als weißer Mann aus dem Süden der USA kenne er den Einfluss von Rassentrennung und Ungerechtigkeit gegenüber Afroamerikanern. Carter kritisierte Regierungshandeln, das eine vereinigte Demokratie untergräbt. Es brauche eine Regierung so gut wie das Volk. Bill Clinton forderte die Mächtigen auf, voranzugehen, Schuld einzugestehen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Am Ende müssten sich aber alle Amerikaner den Fragen stellen. Barack Obama, der erste afroamerikanische Präsident, hat sich bereits mehrmals zum Tod von George Floyd und dem Problem übermäßiger Polizeigewalt geäußert. Bei einer Videokonferenz mit jungen Aktivisten sagte er, so tragisch die Ereignisse der vergangenen Wochen seien, schwierig, angsteinflößend und ungewiss.
As tragic as these past few weeks have been, as difficult and scary and uncertain as they've been, they've also been an incredible opportunity for people to be awakened.
Es sei auch eine unglaubliche Chance für Leute aufzuwachen. George W. Bush schrieb von einem schockierenden Versagen, dass vor allem junge afroamerikanische Männer in ihrem eigenen Land belästigt und bedroht würden. Es sei eine Stärke, wenn Demonstranten für eine bessere Zukunft demonstrierten. Die Frage ist, ob sich Präsident Trump die Mahnungen seiner Vorgänger zu Herzen nimmt. In seiner Sichtweise repräsentieren sie alle, ob Demokraten oder Republikaner, das Establishment, gegen das er angetreten ist. Die Kritik der Militärs wies er bereits zurück. Er bezeichnete den ehemaligen Verteidigungsminister Mattis als den am meisten überschätzten General der Welt. Er sei froh, dass er weg ist.
Soweit Jan Bösche. Rund ein Jahr nach dem Ibiza-Skandal in Österreich hat jetzt die politische Aufarbeitung begonnen. Und siehe da, der ehemalige österreichische Vizekanzler Strache, der eigentlich ein Lautsprecher war, wird ganz leise. Srdjan Govedarica.
Der Andrang von Journalisten in der Wiener Hofburg war groß am ersten Tag des Untersuchungsausschusses. War die Politik der türkisblauen Regierung käuflich? Konnten Unternehmen gegen Geld oder Postenvergabe Gesetze kaufen? Gab es Parteifinanzierung am Rechnungshof vorbei über parteinahe Vereine? Stefanie Crisper von den Oppositionellen NEOS sagte, Heinz-Christian Strache sei eine wichtige Quelle für die Aufklärung, denn es liefen mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn.
Für uns ist wichtig, hier das System aufzudecken, weil Postenschacher macht man nicht alleine und Gesetzeskauf macht man auch nicht alleine unter der letzten Bundesregierung, dann braucht es auch immer die ÖVP.
Der Abgeordnete Jan Kreiner sitzt für die Sozialdemokraten im Untersuchungsausschuss. Sein erster Eindruck von der Atmosphäre?
Naja, dass vor allem die ÖVP hochgradig nervös ist. Die FPÖ ist natürlich alleine dadurch, dass Parteivorsitzender und der Fraktionsvorsitzender die Hauptdarsteller in diesem Video waren, getroffen worden, zu Recht. Und die ÖVP ist bisher relativ gut vorbeigekommen und jeder, der die Akten sieht, sieht, das war zu Unrecht.
Wolfgang Gerstl ist der Obmann der ÖVP im Untersuchungsausschuss. Er sagte zum Ziel:
Wir wollen hinter die Fassade von Strache und Gudenus blicken. Wer war aller Teil des FPÖ-Netzwerkes? Diese Frage gilt es zu klären.
Als erster Zeuge wurde der Falter-Chefredakteur Florian Klenk gehört. Es sei ein Tanz um Korruption gewesen, so beschrieb der Journalist seinen Eindruck des Ibiza-Videos. Klenk gehört zu den wenigen Personen, die das Ibiza-Video in mehr oder weniger voller Länge sehen konnten. Und er wurde 3 Stunden lang befragt. Seit Ende April liege das Video dem Innenministerium vor, doch der Ausschuss bekam es noch nicht zu sehen, kritisierte Florian Klenk.
Um es sehr überspitzt zu formulieren, dass der österreichische Nationalrat, also die Volksvertreter und die Gesetzgeber, das Kontrollorgan der Regierung, den Falter-Journalisten laden muss, um zu erfahren, was in einem Video steht, das seit 21. April im Innenministerium liegt, ist eigentlich ein untragbarer Zustand.
Klenk teilte das Video in 3 Szenen ein. Das sich Bekanntmachen vor der Villa auf Ibiza, das Abendessen und dann die bekannten Bilder, die in 7 Minuten zusammengefasst sind und von der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel veröffentlicht wurden. Deutlich später als geplant kam am Nachmittag dann Heinz-Christian Strache in der Hofburg an. Der Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler nickte kurz und ging dann in den Saal. In seinem Eingangsstatement sagte er, er habe keinen Einblick in die Akten erhalten und mache deshalb von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Was die Postenvergabe bei staatsnahen Betrieben angehe, schilderte Strache dies als normalen Vorgang in der Politik. Auf die Frage nach Spenden über parteinahe Vereine sagte Strache unter anderem, Er werde nach vollständiger Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft Stellung dazu nehmen. In wichtigen Bereichen wisse er nicht einmal, ob gegen ihn ein Strafverfahren geführt werde, so Strache. Vieles habe sein Anwalt nur aus den Medien erfahren. Mit Blick auf das Ibiza-Video sprach Strache von einer, Zitat, Tätergruppe, die ihn vernichten wolle. Voraussichtlich ein Jahr lang werden die Abgeordneten zahlreiche Menschen anhören und 8 Themenkomplexe beleuchten, darunter die erwähnten umstrittenen Postenbesetzungen, der Verdacht der Einflussnahme auf Gesetze und die Aufklärung möglicher politischer Einflussnahmen auf die Ermittlungen zum Ibiza-Video. Am 24. Juni soll auch Bundeskanzler Sebastian Kurz aussagen.
Soweit Srdjan Govedarica. Im Mai 2007 ist die damals 3-jährige Maddy McCann spurlos verschwunden. In Portugal. Und in all den Jahren ist das Rätsel nie gelöst worden. Was ist da passiert? Inzwischen gibt es neue Ermittlungen und die Spur führt nach Deutschland. Alexander Budde.
Das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig haben ein Verfahren wegen des Verdachts des Mordes eingeleitet, bestätigt der Sprecher der Braunschweiger Anklagebehörde, Christian Wolters.
Daraus können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist.
Der Tatverdächtige sei ein mehrfach wegen des Missbrauchs von Kindern verurteilter Sexualstraftäter, führt Wolters aus.
Derzeit verbüßt er in anderer Sache eine längere Haftstrafe.
Er war zuletzt in der Löwenstadt gemeldet, hielt sich zwischen 1995 und 2007, demnach aber fast ausnahmslos in Portugal auf.
Unter anderem einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Nach unseren Erkenntnissen ging er in diesem Zeitraum im Raum Lagos mehreren Gelegenheitsjobs nach, unter anderem in der Gastronomie.
Doch der damals 30-Jährige war den Behörden dort schon früher mit Straftaten aufgefallen. Er soll seinen Lebensunterhalt mit Einbruchdiebstählen in Hotels und Ferienwohnungen sowie Drogendelikten bestritten haben. Als Madeleine am Abend des 3. Mai 2007 im Küstenort Praia da Luz verschwand, lebte der Beschuldigte laut Polizei im selben Ort. Demzufolge belasten zahlreiche und konkrete Indizien den Verdächtigen, etwa Verbindungsdaten seines Mobiltelefons. Ein entscheidender Beweis aber fehle noch. Fragen ließ Wolters bei seiner Erklärung in Braunschweig aus ermittlungstaktischen Gründen nicht zu. Nach Informationen der Braunschweiger Zeitung ist der Beschuldigte im vergangenen Jahr vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer amerikanischen Seniorin in Portugal verurteilt worden. Er soll die Tat in Praia da Luz begangen haben, demselben Ort, in dem 1,5 Jahre später die kleine Maddy verschwand. Das Urteil gegen den Mann, eine 7-jährige Freiheitsstrafe, ist noch nicht rechtskräftig. Der Mann war den Ermittlern offenbar schon vor Jahren aufgefallen.
Der Verdacht geht auf einen Hinweis zurück, auf eine Sendung im Oktober 2013, eine XY-Sendung. Dort waren die Eltern von Madeleine zu Gast mit der Metropolitan Police. Und einer der Hinweise zur damaligen Sendung bezog sich auf unseren heutigen Tatverdächtigen.
Sagte der leitende BKA-Ermittler Christian Hoppe gestern Abend in der jüngsten Ausgabe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Einen weiteren Hinweis auf den gleichen Tatverdächtigen gab es nach einem Bericht 10 Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens.
Die damaligen Ermittlungen Informationen reichten nicht für Ermittlungen aus und schon gar nicht für eine Festnahme.
Am 3. Mai 2007, vor mehr als 13 Jahren, verschwand Maddy aus dem Apartment. Die Eltern saßen nur ein paar Schritte entfernt mit Freunden in einem Restaurant. Seither wird nach dem Mädchen gesucht. Von einer bedeutenden Entwicklung spricht Mark Cranville, der die Maddy-Ermittlungen bei Scotland Yard leitet.
There's been significant developments in this investigation.
Scotland Yard hatte die Ermittlungen vor 6 Jahren wieder aufgenommen. Danach stiegen auch die Portugiesen wieder ein. Jetzt hoffen sie gemeinsam mit den deutschen Ermittlern auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am 3. Mai 2007, dem Tag des Verschwindens, an der Algarve lebte oder Urlaub machte, kann etwa Fotos und Videoaufnahmen auf einem Hinweisportal des BKA hochladen. Der mutmaßliche Täter nutzte zur Tatzeit 2 auffällige Fahrzeuge, einen VW-Campervan, oben weiß, unten gelb lackiert, und einen Jaguar, ein auffälliges Modell aus den frühen 90er Jahren, dunkelrot. In einer Stellungnahme danken die McCanns gestern Abend den Polizeibehörden in gleich 3 Ländern für ihre fortgesetzten Bemühungen. Sie geben die Hoffnung nicht auf, Madeleine lebend zu finden. Aber wie immer auch die Suche nach ihrem Kind ausgehen sollte, bräuchten sie Gewissheit, um Frieden zu finden.
Soweit der Bericht von Alexander Budde. Jetzt ist bei uns Zeit für den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Anja Gavlik hat das für uns.
Die Zeitungen kommentieren vor allem das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket, auf das sich Union und SPD geeinigt haben. Unter anderem sollen Familien mit einem Bonus von 300 Euro pro Kind bezuschusst werden, der Kauf von E-Autos subventioniert und die Kommunen entlastet werden. Die Reaktionen sind vorwiegend positiv. Es ist beruhigend, dass sich Union und SPD nach einem zweitägigen Verhandlungsmarathon hinter einem solchen Programm versammeln konnten. Der internationale Vergleich zeigt, dass längst nicht alle Regierungen politisch oder finanziell dazu in der Lage sind und Deutschland mit seiner Koalition bisher vergleichsweise gut fährt. Bilanziert die Badische Zeitung aus Freiburg. Auch der Kölner Stadtanzeiger lobt: Eine große Koalition für große Aufgaben, hatte Merkel vor einigen Jahren gesagt. Jetzt stimmt der Satz endlich einmal. Wie stark sich Union und SPD zusammengerissen haben, kann man am Ergebnis ablesen. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint, die befristete Senkung der Mehrwertsteuer hat experimentellen Charakter, verspricht aber ein herausragendes Mittel zu sein, um die Wirtschaft gegen Ende der Corona-Krise wiederzubeleben. Die Südwestpresse aus Ulm hingegen sieht die Mehrwertsteuersenkung kritisch. Dieser Schritt ist nicht nur der teuerste, sondern auch der riskanteste Teil des 130 Milliarden Euro Programms zur Ankurbelung der Wirtschaftsleistung. Denn er zielt natürlich vor allem in eine Richtung, mehr Konsum. Wenn etwa die Lebensmitteldiscounter oder die Einzelhändler das Geld nun aber lieber in die eigene Tasche stecken, als die Preissenkung an den Verbraucher weiterzugeben, floppt das Vorhaben. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle ist überrascht, dass bei dem Konjunkturpaket sogar das übliche Merkmal eines politischen Kompromisses, nämlich ein Tauschhandel, der nicht der Sache dient, fehlt. Sie führt aus: Vielmehr wurden bei den Verhandlungen alte Ideen begraben und neue Lösungen gesucht. Statt der Übernahme von Altschulden der Kommunen gibt es nun eine Entlastung der Gemeinden an anderer Stelle. Statt Boni für den Kauf von Verbrennern wurde nun eine befristete Mehrwertsteuersenkung für alle beschlossen. Und zum Abschluss ein Kommentar der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu den Ermittlungen im Fall Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident wurde vor einem Jahr erschossen. Davor und danach gab es Anfeindungen gegen ihn im Internet. Spätestens die Ermordung Walter Lübckes und die Häme, die sich anschließend im Netz ergoss, brachten Ermittler dazu, ernst zu machen. Allein in Frankfurt sichten Beamte der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität inzwischen mehr als 3.300 Kommentare pro Monat. Auch die Bundesregierung kämpft mittlerweile entschieden gegen Hass und Drohungen, von denen besonders Politiker betroffen sind. Begrüßt die FAZ. Der Blick in die Zeitungen von morgen.
Dankeschön. Das war die Kollegin Anja Gawlik mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war es hier auch bei uns. Das war der Tag. Mir bleibt natürlich nur noch, Sie darauf hinzuweisen, dass wir Sie die ganze Nacht über weiter informieren werden. Und ab morgen 5 Uhr ist der Kollege Christoph Heinemann für Sie da. Um 7:15 ein Interview mit Rolf Mützenich, dem SPD-Fraktionschef. Da geht es dann auch wieder um das Konjunkturprogramm und die Auswirkungen. Und natürlich werden wir Sie informieren, wie es in Amerika in dieser Nacht, in diesem Abend weitergeht. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis demnächst und tschüss.